Wer eine Bibel dabei hat, bitte ich doch, diese hervorzunehmen und aufzuschlagen, Richter Kapitel 6. Wir hörten in der Predigt im Februar über den Sieg, den Gott Israel durch die Richterin Deborah geschenkt hatte. Das Land genoss darauf 40 Jahre lang Ruhe und Frieden, bis durch ihr eigenes Verschulden wieder dunkle Wolken aufzogen. Der Text, den wir jetzt lesen, beginnt genau an dieser Stelle. Wir befinden uns grob gerundet ca. 1000 Jahre vor der Geburt Christi. Kapitel 6, das Buch der Richter im Alten Testament nach Josua. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf, wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen den Midianitern zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels. Der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter, aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abies Ritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Epha Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesritter. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander: Wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerub-Baal, indem man sprach: Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens, vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Und er stieß ins Schofarhorn, und die Abiesritter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher, und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Aser und Sebulon und Naphtali. Die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies alleine soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Einige von uns haben einen Garten. Stellen wir uns vor, wir arbeiten den ganzen Frühling und Sommer mühsam daran, dass dieser Garten einmal Frucht tragen soll. Doch jedes Jahr, genau dann, wenn wir ernten wollen, fallen unsere Nachbarn gewaltsam ein und nehmen uns die kostbare Ernte weg. Das passiert Jahr für Jahr und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Wenn wir uns diese Situation in etwa vorstellen können, bekommen wir einen kleinen Eindruck, in welches Elend Israel jedes Jahr gestürzt wurde. Ein Schlaumeier könnte jetzt einwenden, na, dann gehe ich halt in den Migros oder zum Aldi. Aber diese Möglichkeit hatte das Volk Israel nicht. Im letzten Teil von Kapitel 5, Vers 31 heißt es, dass Israel 40 Jahre Ruhe hatte. Der Herr hatte 40 Jahre Frieden geschenkt und Freiheit durch die Richterin Deborah. Diese gesegnete Zeit war nun Vergangenheit. Israel wandte sich wieder einmal vom Herrn weg, den Götzen zu. Die Konsequenz davon waren erneut Probleme und Zerstörung. Dieses Mal gebrauchte der Herr die Midianiter dazu. Dieses Volk wartete jeweils bis zur Erntezeit und fiel dann über Israel wie die Heuschrecken her und packten alles auf ihre Kamele und verschwanden wieder bis zur nächsten Ernte. Das geschah 7 Jahre lang. Dann erst schrie das Volk in seiner Not erneut zu Gott. Wie lange brauchst du, wie lange brauche ich, wenn wir vom Weg abgewichen sind? Und was tut Gott? Er schickt einen Propheten, Vers 8. Das ist ungewöhnlich, denn bisher hatte der Herr jedes Mal, wenn Israel ihn um Hilfe bat, direkt einen Richter geschickt. Warum ist das hier anders? Es ist ein großer Unterschied, ob jemand nur nach Hilfe schreit, um aus der Notsituation herauszukommen, oder ob er dies aus tiefer Erkenntnis von Sünde und in echter Reue tut. Der Prophet erinnerte das Volk an Gottes Gnade und Treue, an die Befreiung aus Ägypten, an seine Führung bis ins verheißene Land und an die Bedingungen, die an Gottes Bund geknüpft sind. Am Schluss betont er, dass Israel durch seinen Ungehorsam selbst verantwortlich ist für all das Unglück. In Vers 11 hörten wir, dass der Engel des Herrn zu Gideon kam. Gideon gibt zu diesem Zeitpunkt das Bild eines resignierten Mannes ab, der voll von Furcht und Zweifeln ist. Absolut keine Heldenfigur. Wenn man das bedenkt, fragt man sich, warum Gott ausgerechnet diesen Mann ausgewählt hat. In 1. Korinther 1, 26 bis 29 lesen wir 1. Korinther 1, 26 bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Unser Herr erwählt oft das Schwache dieser Welt, um zu seiner Verherrlichung etwas Großes zu vollbringen. Somit ist Gideon auch ein Trost für alle, die Probleme haben, sich selbst anzunehmen und die zweifeln, dass Gott etwas aus ihnen machen oder sie zu etwas gebrauchen könnte. Wer sprach eigentlich Gideon an? Der Engel des Herrn. Und wer ist das? Dieser begegnete uns bereits in Richter 2. Es ist der Herr Jesus im Alten Testament. Im Vers 24 hörten wir explizit: Der Herr aber wandte sich zu ihm, zu Gideon, und sprach. Und in Vers 12 sprach er Gideon als tapferen Helden an. Der Herr sah in ihm bereits den, den er aus seiner Kraft machen wollte. Das ist eine große Ermutigung für uns. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was der Herr trotz all unserer Schwächen, Fehler und Defizite aus seiner Kraft in unserem Leben bewirken kann. Gideon klagte, dass Gott sein Volk verlassen hätte. Stimmt das? Nein, das Volk hatte sich selbst von Gott weggewandt. Es ist immer einfacher, jemand anderem oder sogar Gott die Schuld zu geben, als sich den Tatsachen zu stellen. Der Herr gibt nun Gideon den Auftrag zu gehen, um Israel zu retten. Dieser wehrt das sofort ab, weil er zu schwach und nicht qualifiziert wäre. Wer kommt da sofort in den Sinn? Ja, natürlich, Mose. Offensichtlich meinte Gideon, dass Gott nichts tun könne, weil er und seine Familie völlig unbedeutend wären. Hudson Taylor, der China-Missionar, sagte einmal: Alle großen Gottesmänner waren schwache Menschen, die Großes für den Herrn taten, weil sie mit seiner Gegenwart rechneten. Sie bauten auf seine Treue. In Vers 16 verspricht der Herr dem Gideon, mit ihm zu sein und zu siegen. Unsere Schwachheit ist kein Hindernis für Gott, sondern seine Kraft wird da umso mehr sichtbar. 2. Korinther 12, 9. Was wir demnach brauchen, ist nicht Selbstvertrauen, sondern vielmehr Vertrauen in unseren Herrn. Möge das in unseren Herzen wachsen. Gideon wollte nun ein Zeichen, damit er sicher sein konnte, dass es tatsächlich der Herr war, der mit ihm sprach. Der Herr Jesus war geduldig mit ihm und ging darauf ein. Gideon bereitete daraufhin ein Opfer vor. Dieses Opfer berührte der Engel des Herrn mit einem Stab. Es wurde von Feuer verzehrt und danach verschwand er vor den Augen Gideons. Nun merkte Gideon, dass er wirklich Gott gegenüber gestanden hatte. Und er bekam Angst, sterben zu müssen, weil es für sündige Menschen den Tod bedeutet, Gott zu schauen. 2. Mose 33, 20. Doch der Herr war nicht zum Gericht gekommen, sondern um Gideon in seiner Gnade als Werkzeug zu gebrauchen. Und so sprach er: Du wirst nicht sterben. Daraufhin baute Gideon dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Kennt ihr die Geschichte von Alamo? Alamo war eine Missionsstation bei San Antonio, Texas. Texas hatte 1836 seine Unabhängigkeit von Mexiko erklärt und Mexiko reagierte daraufhin mit einem Strafkorps von 3000 Soldaten. Die Texaner konnten nicht rechtzeitig eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Um Zeit zu gewinnen, bekam Colonel Travis den Auftrag, mit lediglich 185 Soldaten und Freiwilligen, die Mexikaner so lange wie möglich aufzuhalten. Diese Minitruppe stand nun vor einer ganz schweren Entscheidung. Sollten sie sich der Übermacht ergeben, fliehen oder kämpfen? Colonel Travis forderte die Entscheidung heraus, indem er mit seinem Säbel eine Linie auf die Erde zog und diejenigen, die bei ihm bleiben und bis zum sicheren Tod kämpfen wollten, aufforderte, auf die andere Seite der Linie zu gehen. Alle, bis auf einen, entschieden sich für den Kampf und alle fielen. Es war eine kurze Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Für den, der die Linie überschritten hatte, gab es kein Zurück. Remember the Alamo, denkt an Alamo, wurde für die Texaner zum Schlachtruf im Kampf gegen die Mexikaner. Viele wurden dadurch ermutigt. Gideon machte auch so eine Art Alamo-Erfahrung. Hier war es kein Colonel, sondern Gott, der sinnbildlich eine Linie auf den Boden zog und ihn aufforderte, auf die andere Seite zu treten und sich ganz Gottes Willen auszuliefern. Gideons Entscheidung brachte ihm nicht den Tod, doch auch für ihn gab es kein Zurück mehr. Und später motivierte sein Mut auch eine ganze Nation. Das sollte auch uns daran erinnern, dass es nicht ausreicht, sich in aller Stille zu Christus zu zählen, sondern dass ein öffentliches Bekenntnis folgen muss, dass wir seine Nachfolger sind. Gott ruft uns auf, uns öffentlich ganz klar mit dem Herrn Jesus zu identifizieren, sodass es auch für uns kein Zurück mehr gibt. Dazu fällt mir der passende Liedtext ein: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und sorgen wir uns nicht, der Herr lässt uns dabei nie allein. In den Versen 25 und 26 lasen wir, dass Gott Gideon den ersten Auftrag gibt, eine ganz spezielle Aufgabe. Zuerst musste Baal verschwinden, bevor die Midianiter vertrieben werden konnten. Gideon musste zuerst den falschen Gott, den Götzen, zerstören, bevor er Israel befreien sollte. Das war keine leichte Aufgabe, denn damit stellte Gideon sich nicht nur gegen seinen eigenen Vater, sondern auch seine Familie, seine Nachbarn und alle Baals Anbeter in Israel. Aber Gideon musste in seiner eigenen Familie, seinem eigenen Dorf, eine klare Position einnehmen. Wenn wir unseren Glauben nicht zu Hause glaubwürdig praktizieren, wie können wir dann überhaupt aufrichtig an einem anderen Ort dies tun? Meine Hingabe an Christus ist oberflächlich, wenn sie mein Familienleben nicht beeinflusst. Gibt es in meinem Leben, in deinem Leben einen Baal? Alles, was zwischen dem Herrn und mir steht, muss weg. Es ist unmöglich, in unserem Leben Sieg zu haben, wenn wir lediglich halbherzig sind. Jesus nicht unumschränkt Herr in unserem Leben sein lassen. Hören wir auf mit faulen Kompromissen. Gideon entschloss sich, dem Herrn zu gehorchen und seinen Auftrag auszuführen. Zeigt sich unser Glaube in Furchtlosigkeit? Nein, im Gehorsam. In Vers 27 lasen wir, dass Gideon Gott gehorchte, obwohl er Angst hatte und den Auftrag deshalb sogar bei Nacht ausführte. Der Herr belohnt unseren Gehorsam und gibt immer gerne seine Kraft dazu. Wie reagierte nun die Bevölkerung auf die Zerstörung der Götzen? Man glaubt es kaum. In den Versen 29 und 30 lasen wir, dass das Volk tatsächlich bereit war, für einen Gott, der ihnen nur Niederlagen und Erniedrigungen eingebracht hatte, Gideon zu töten. Wie pervertiert war ihr Denken? Was geschah danach? Gideon hatte so große Angst vor seinem Vater Joas und seiner Familie gehabt, dass er den Altar in der Nacht zerstört hatte. Aber in Vers 31 lasen wir erstaunt, dass ausgerechnet der Mann, den er am meisten fürchtete, nun sein Beschützer wurde. Joas, sein Vater, war vielleicht auch klar geworden, dass Gideon recht hatte und er selbst eigentlich schon lange genauso hätte handeln müssen. Und er verteidigt seinen Sohn auf eine bemerkenswerte Art, indem er betont, dass Baal doch für sich selbst streiten sollte, wenn er denn ein Gott wäre. Haben wir das nicht auch schon erlebt, dass unerwartete Dinge geschahen, wenn wir dem Herrn gehorsam waren? Dass Menschen, vor denen wir uns vielleicht gefürchtet haben, plötzlich ganz anders reagierten? Gideon jedenfalls lernte an diesem Tag eine wertvolle Lektion. Wenn er dem Herrn gehorchte, sei es auch mit Furcht und Zittern, so würde ihn der Herr beschützen. Als die Midianiter und ihre Verbündeten wieder ihren jährlichen Raubzug starteten, lasen wir, dass der Geist des Herrn auf Gideon kam. Das heißt so in der Fußnote, habe ich das gelesen, ich kann kein Griechisch. Da bekleidete der Geist des Herrn den Gideon. Ein schönes Bild, mit dem ausgedrückt wird, dass der Heilige Geist ganz Besitz von Gideon nahm, um ihn auszurüsten, Gott zu dienen. So wie es auch in Sacharja 4,6 heißt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Und das gilt heute genauso für unsere geistliche Wirksamkeit. Nebenbei bemerkt, befreit uns das auch von einem enormen Druck beim Evangelisieren. Ja, wir sollen das Evangelium weitergeben, möglichst verständlich und gut. Aber nur der Herr kann Menschenherzen öffnen, wie bei Lydia in der Apostelgeschichte. Nur er kann von Schuld überführen und die Gnade verständlich machen. Das Wirken des Heiligen Geistes steht im direkten Zusammenhang mit unserem Gehorsam. Wir können den Geist einengen und sein Wirken in unserem Leben behindern. Gehen wir weiter. Gideon rief nun die Abiesriter zusammen, indem er in ein Schofarhorn stieß, Vers 34. Danach sandte er Boten zu verschiedenen anderen Stämmen, um Männer zu sammeln, die ihm nachfolgen sollten. Und nun kommen wir zu der ganz bekannten Begebenheit vom Vliesauslegen Gideons. Wer von uns hat schon einmal oder mehrmals ein Vlies ausgelegt für eine Entscheidungsfindung? Ganz wenig, erstaunt mich. Gideon kannte bereits den Willen Gottes. Sein Problem waren Glaube und Gehorsam. Ein Fließauslegen ist ein Ausdruck des Zweifels, nicht des Glaubens. Der Herr hatte bereits bei Gideon wunderbar gewirkt und ihm versprochen, durch ihn zu wirken. Aber er glaubte immer noch nicht und zweifelte. Wir haben die Verheißung, dass der Herr uns führen wird, wenn wir bewusst mit ihm leben und ihm nachfolgen. Im Psalm 32, 8 heißt es: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Ich glaube, bei Luther heißt es sogar: Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wunderschön. Auch Sprüche 2, 6 bis 9 kann man hier in diesem Zusammenhang erwähnen. Gideon stellte Bedingungen, obwohl er den Willen Gottes schon kannte. Und er kam auch nicht in Demut zum Herrn, vielleicht in der Art von: Herr, ich habe immer noch Angst und Zweifel. Bitte offenbare dich doch, damit ich ganz, ganz sicher sein kann. Nein, er forderte und stellte Bedingungen. Mach so und so. Es war eigentlich Gideons Pflicht, zu gehorchen und keine Bedingungen zu stellen. Und wir lesen, dass er nach der ersten auch noch eine zweite Forderung stellte mit dem Vlies in entgegengesetzter Richtung. Sollten wir dem Muster Gideons folgen? Warum nicht? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Vor einiger Zeit gab eine Bibelschule bekannt, dass sie ein weiteres Gebäude kaufen möchten. Die Ankündigung lautete ungefähr so: Wenn wir bis zu einem bestimmten Datum $100,000 bekommen, wissen wir, dass unsere Absicht Gottes Wille ist. Gott kann das bewirken. Natürlich kann er es, aber das ist nicht das Problem. Am festgesetzten Tag waren nämlich erst $90,000 vorhanden. Und jetzt standen sie vor einem Dilemma. Sollten sie das Gebäude kaufen oder nicht? Wo waren denn die $90,000 hergekommen? Wenn es nicht Gottes Wille war, kam das Geld vielleicht von Satan? Natürlich nicht. Ihr Fehler war, von Gott zu verlangen, nach ihrem Zeitplan zu handeln. Gehen wir einen Schritt weiter. Angenommen, ich bitte Gott, bis 22 Uhr etwas für mich zu tun. Das Telefon klingelt 22:05. Ist das nun Satan, der mir eine Falle stellt? Wir sehen, dass man auf dieser Basis nie absolute Sicherheit haben kann. Gottes Wort kann Gewissheit geben, doch solch subjektives Handeln nie. Am Denver Seminary unterhielt sich Haddon Robinson mit einer Studentin über die Weihnachtsferien. Sie erzählte ihm, dass sie mit dem Gedanken spielte, in die Skiferien zu fahren, aber sie wollte erst wissen, ob das auch Gottes Wille sei. Und er fragte sie, wie sie denn das erfahren wolle. Wie selbstverständlich antwortete sie ihm: Ja nun, ich lege ein Vlies aus. Wenn mein Vater mir Geld schickt, dann weiß ich, dass Gott will, dass ich Ski fahre. Schickt dein Vater dir oft Geld? Fragte er zurück. Sie erwiderte: Oh ja, ungefähr 3-4 Mal im Jahr. Ich habe ihn in letzter Zeit um kein Geld gebeten und denke, wenn er mir rechtzeitig wieder Geld schickt, dann weiß ich, dass Gott will, dass ich in die Skiferien fahre. Robinson forderte sie heraus, indem er sagte, wenn du wirklich ein Vlies auslegen willst, warum betest du dann nicht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten dir einen Brief mit einem Scheck schicken soll, mit dem du die Ferien bezahlen kannst? Weiter solltest du beten, dass du am nächsten Tag einen zweiten Brief und Scheck vom britischen Premierminister bekommst. Dann kannst du sicher sein, dass Gott will, dass du in die Skiferien fährst. Das ist genau die Größenordnung von Wunder, die Gideon von Gott forderte. Und das Erstaunliche, er bekam sie sogar. Wenn wir im 21. Jahrhundert Gideons Handeln gedankenlos auf unsere Entscheidungen übertragen, wird uns das vielleicht davon abhalten, den Willen des Herrn zu befolgen, den er uns bereits in viel deutlicherer Form offenbart hat, und zwar in seinem Wort. Gideon kannte den Willen Gottes nicht durch das Vlies, sondern bereits durch das Wort des Herrn. In der Bibel finden wir zwei Arten von Führung Gottes. Erstens die direkte, besondere Anordnungen Gottes und zweitens allgemeine Prinzipien, die für alle Lebensbereiche gelten. Und die entnehmen wir stets dem Wort Gottes. Es gibt Christen, die spielen biblisches Roulette, indem sie die Bibel wahllos irgendwo aufschlagen, dann mit dem Finger auf eine Bibelstelle tippen und dies als göttliche Führung und Wegleitung ansehen. Auch ich habe das ganz am Anfang meines Christseins einmal auf diese Art gemacht, um den Willen des Herrn für mich erfahren zu wollen. Ganz falsch und töricht. Es gibt eine alte Geschichte von einem Mann, die ihr vielleicht kennt. Er versuchte auf diese Art den Willen des Herrn zu erfahren. Er schloss die Augen, öffnete seine Bibel und legte den Finger auf eine Stelle. Es war Matthäus 27,5, wo es heißt, und ging hin und erhängte sich. Er stutzte, schloss die Augen erneut, schlug seine Bibel an einer anderen Stelle auf und las Lukas 10,37. So geh nun hin und handle ebenso. Das gefiel ihm natürlich gar nicht. Deshalb versuchte er es noch ein drittes Mal und las den Satz aus Johannes 2,5. Was er euch sagt, das tut. Vermutlich war der Mann danach von dieser Art von Wahrsagerei endgültig kuriert. Gebrauchen wir die Bibel nicht wie ein Zauberbuch. Um gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir uns im Wort Gottes auskennen, es immer wieder lesen, studieren, verinnerlichen. Zurück zu unserem Text. Die Tatsache, dass sich Gott zu Gideons Schwäche herabließ, beweist nur, dass er ein gnädiger, geduldiger und liebender Gott ist, der weiß, was für komische Typen wir manchmal sind. Merken wir uns, ein Vlies auslegen ist lediglich ein Beweis unseres Unglaubens, auch unseres Stolzes. Der Herr muss also tun, was ich von ihm verlange, ehe ich tue, was er mir aufträgt. Nehmen wir das mit, ein Vlies auslegen ist immer von Zweifeln begleitet und nicht vom Glauben. Natürlich, dass ich nicht falsch verstanden werde, dürfen wir den Herrn bei wichtigen Entscheidungen um Klarheit bitten. Noch gut erinnere ich mich an eine ziemlich schwierige Situation im Leben von Kaya und mir. Wir wussten nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes so richtig hin und her geworfen worden. Einmal ja, einmal nein. Ich habe den Herrn damals gebeten, uns doch bitte 2 oder 3 Bestätigungen bei unserer Entscheidungsfindung zu geben. Und uns wurde am selben Tag ganz unabhängig voneinander 2-mal derselbe Bibelvers im wahrsten Sinne des Wortes geschenkt. Das hat uns damals zu einem Nein bewogen. Im Nachhinein hat sich diese Entscheidung als völlig richtig herausgestellt, auch wenn es noch verschiedene Turbulenzen gab. Dem Herrn sei Dank. Was können wir aus dem Text lernen? Erstens, Spurgeon sagte einmal, der Herr erlaubt seinem Volk niemals erfolgreich zu sündigen. Der Herr ist kein antiautoritärer Erzieher, der seinen Kindern zu tun erlaubt, was sie gerade wollen. Sein eigentliches Ziel mit uns ist es, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden. Römer 8, 29. Unser Vater möchte, wenn er auf uns schaut, sagen können, dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. Zweitens, in seiner Barmherzigkeit gibt uns Gott nicht das, was wir verdienen. In seiner Gnade gibt er uns, was wir nicht verdienen. Drittens, wenn Gott uns in eine Aufgabe beruft, von der wir meinen, dass das weit über unsere Kräfte und Fähigkeiten geht, dann müssen wir sorgfältig auf ihn schauen und nicht auf uns selbst. Auch da gilt immer wieder, was der Herr Jesus in Johannes 15 gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Viertens, lasst uns fest im Wort Gottes verankert sein. Dafür ist es unerlässlich, möglichst jeden Tag kontinuierlich in der ganzen Bibel zu lesen, Altes und Neues Testament und wieder, bis wir unsere Augen hier schließen. Fünftens, Glaube bedeutet, Gott zu gehorchen, ungeachtet all dessen, was wir sehen, was wir fühlen oder welche Folgen wir vielleicht erwarten. Gott musste viel Zeit mit Gideon aufwenden, um ihn dahin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Gideon lebte nicht im Glauben, sondern im Schauen. Wenn sich das nicht geändert hätte, wäre Gideon wohl nie unter den Glaubensvorbildern in Hebräer 11 aufgetaucht. Wie sieht das bei uns aus? Muss der Herr auch ganz viel Zeit aufwenden, um uns dahin zu bringen, wo er uns haben will? Leben wir mehr im Glauben oder im Schauen? Es ist bemerkenswert, wie Hebräer 11, 27 über Mose schreibt. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wunderschön. Möge das ebenso mehr und mehr in unserem Leben Realität werden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, genau das möchte ich auch leben. Ich denke mir alle, die wir da im Gottesdienst sind, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Herr, lass uns keine Zweifler sein, die mehr im Schauen als im Glauben leben, wie Gideon. Möge dein Wort unser tägliches Leben immer mehr durchdringen und formen. Gib uns eine tiefere Liebe zu dir und deinem Wort. In Micha 6, 8 forderst du uns auf, Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig mit unserem Gott zu wandeln. Herr, wirke das in unserem Leben aus deiner Kraft und zu deiner Ehre. Amen. Thank you.